Ich möchte den Text lesen mit euch aus dem Jeremia 17, ab Vers 5 bis 13. Das Thema heute Morgen ist hier beschrieben im Luther-Text, in der Luther-Übersetzung, falsche und wahre Sicherheit. Wir sind ja in einer Zeit, wo wir nur noch das Gefühl haben, es geht nur noch um Sicherheit. Ich glaube, der Text hat uns etwas zu sagen, Jeremia 17, ab Vers 5. Also, falsche und wahre Sicherheit. So spricht der Herr, Jeremia 17, ab Vers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Wie ein Vogel, der sich über Eier setzt, die er nicht gelegt hat, so ist, wer Unrecht gut sammelt. Denn er muss davon, wenn er es am wenigsten denkt, und muss zuletzt noch Spott dazu haben. Aber die Stätte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit erhaben von Anbeginn. Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels und von Schwitz. Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Das lebendige Wort Gottes, wahre und falsche Sicherheit. Gaut, dass wir uns nicht falsch verstehen, liebe Gemeinde. Ohne ein gewisses Vertrauen in die Menschen geht es nicht. Du kannst nicht in den Zug einsteigen, ohne dass du vertraust, dass der vorne einer hockt, ein Lokführer, oder? Hast du ihn schon mal gesehen? Ja, manchmal sieht man ihn, aber man geht einfach rein und vertraut dort ist einer, der das einigermaßen im Griff hat. Wenn du in ein Restaurant gehst, essen, vertraust du einigermaßen, dass der Koch nicht die Idee hat, dich möglichst schnell zu vergiften irgendwie. Irgendein Pilzsunger jubeln da, oder? Und du vertraust, dass das Essen genießbar ist. Wenn du heiratest, das ist mega mutig übrigens, vertraust du, dass du einigermaßen sozial verträgliche Person heiratest. Wenn du im Verkehr teilnimmst, vertraust du, dass die Verkehrsteilnehmer das auch einigermaßen im Griff haben und still haben bei Rot und bei Rechtsvortritt auch die durchlassen und so weiter. Wir können ja nicht als Hypochonder leben, aber wir leben eigentlich so seit anderthalb Jahren, wo immer Angst haben, dass das Schlimmste passiert. Wir brauchen ein gewisses Vertrauen in die Menschen. Und hier steht aber, ja, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Das ist wie eine Art Parallelwahrheit in der Bibel. Von denen gibt es ja mehrere. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, also Sachen sind wie beide wahr. Verlässt ich auf die Menschen und verlässt ich eben überhaupt nicht auf die Menschen. Kann man das verstehen? Vielleicht, ich hoffe es am Schluss ein bisschen besser. So eine Parallelwahrheit ist ja zum Beispiel auch, wenn Jesus Christus sagt im Lukas-Evangelium, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus sagt, klar, du sollst die Menschen hassen. Die engsten Angehörigen. Und gleichzeitig ist der gleiche Gott, der sagt, du sollst den Feind lieben. Ja, wie passt das zusammen? Parallelwahrheit. Ich glaube, Jesus meint es so, sobald Menschen in unserem Leben die Stellung von Gott einnehmen, Kinder, der Ehepartner, Angehörige, Freunde, die Stellung von Gott einnehmen, an dieser Stelle müssen wir sie hassen, weil dort gehört nur Gott her. Und wenn wir das nicht machen, werden wir enttäuscht von den Menschen, unzufrieden, frustriert sein. Und das heisst, wir können die Menschen nur wirklich lieben, wenn wir sie an dieser Stelle, wo Gott hergehört, hassen. Und so ist es bei unserem Text. Weil sonst werden wir enttäuscht, frustriert, unzufrieden, wenn wir die Sicherheit bei den Menschen suchen. Wer von euch hier innen ist in dieser Gemeinde noch nie enttäuscht worden? Hand auf. Wer von euch ist in seiner Familie noch nie von den Familienmitgliedern enttäuscht worden? Wer von euch, der geheiratet ist jetzt, ist noch nie von Ehepartner enttäuscht worden? Wer ist von sich selber noch nie enttäuscht worden? Siehst du? Und darum sagt Gott, verlasse dich nicht auf die Menschen. Such deine Sicherheit nicht bei Menschen. Weil, wenn wir enttäuscht werden, ihr habt alle, niemand hat den Hang aufgehabt. Das heisst, die sind alle schon ganz manchmal enttäuscht worden. Auch hier in der Gemeinde. Vielleicht sogar vom Prediger. Der hat ja tolle, gell? Das löst eine Unsicherheit aus. Wem kann ich denn überhaupt noch vertrauen? Ein Frust ein bisschen. Die ganze Welt ist ja irgendwie befallen von Angst und ist im Moment auf der Suche nach Sicherheit. Und das ist mein persönlicher Eindruck, je mehr sich unsere Staaten entfernen vom lebendigen Gott, der vertrauenswürdig ist, und zwar als Einziger, desto mehr Angst und Panik regiert unsere Gesellschaft und wir suchen die Sicherheit umso mehr noch beim Mensch bzw. aktuell beim Staat. Und ich will nicht jetzt hier eine Corona-Predigt haben. Aber nach meinem Wissensstand hat es in der Geschichte der Menschheit, mindestens seit 1848, seit unser Bundesstaat besteht, noch nie eine Zeit gegeben, wo der Staat so massiv hat eingegriffen in die Grundrechte des Bürger. Auch im Zweiten Weltkrieg nicht, im Ersten Weltkrieg nicht. Weil wir die Sicherheit beim Staat suchen. Und der Jeremia hat in ihrer Zeit gelebt, wo das Volk Israel ja auch immer wieder ist auf die, und das ist ja hier die Situation, auf die Idee ist gekommen, wenn es schwierig ist geworden, wenn finden sie kommen, wenn Jerusalem ist belagert worden, was machen sie? Man sucht Verbündete, mächtige Armee, die ihm helfen. Man sucht die Hilfe wo? Und die Sicherheit beim Mensch. Bei Klicken vielleicht. Ich bin unsicher, bin ich wertvoll und kostbar und geliebt. Ich suche Gleichaltrige, die mich bestätigen, dass ich doch einigermaßen ein wichtiger, bedeutender Mensch bin. Ich suche Sicherheit bei den Eltern, bei Freunden, vielleicht auch bei regierungskritischen Menschen. Kommt ja auch das Gleiche raus. Und weil das nicht funktioniert, werden wir immer aggressiver, surrealer. Wir leben in einer komischen Welt, gell? Wirklich. Der Donald Trump, legitim, demokratisch, man kann halten, was man will. Präsident von einem demokratischen Staat ist lebenslänglich gesperrt auf Twitter. Die Führer von der Taliban zwitschern frisch fröhlich. Also in was für einer Welt leben wir eigentlich? Falsche Sicherheit. Warum ist sie falsch? Ich habe das Foto mitgebracht, das muss ich etwas machen. Falsche Sicherheit, wie sieht sie aus? Verflucht ist der Mann, oder das ist die Frau inklusiv, gell? Der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, in unfruchtbarem Land, wo niemand wohnt. Wie sieht falsche Sicherheit aus? Woher führt sie zu diesem Zustand? Das meint verflucht. Dürr. Fruchtlos. Einsam. Frust, Rückzug, Bitterkeit. Steht hier sogar das Gute, das kommt, sieht man nicht einmal mehr. Weil man so manchmal enttäuscht ist worden von Menschen, ich vertraue nur noch meinem Hamster. Oder meinem Hundeli. Rückzug. Und unter dem leiden auch deine Mitmenschen. Du wirst immer ungenießbarer, so ein stachliger Strauch. Und enttäuschte Menschen enttäuschen andere, verletzte Menschen verletzen andere. Unzufrieden. Jemand hat mal gesagt, dass zwei Sachen sind selten auf dieser Welt. A, ein demütiger junger Mann und B, ein zufriedener alter Mann. Und das hat einen Zusammenhang. Weil man als Mann denkt, ich schaffe es schon selber und ich. Dann merke ich mir, wenn er alt ist, nein, ist aber nicht so. Das ist der Zustand. So sieht es aus. Warum ist es falsch? Sich verlassen, vertrauen, verlassen, sich auf den Mann, auf den Menschen. Warum ist es falsch? Es sind nur Geschöpfe. Menschen sind nur Geschöpfe. Abhängig von Gott. Jeder Moment von unserem Leben, jeder von uns ist immer abhängig vom lebendigen Gott. Dass unser Herz schlägt, dass unser Hirn funktioniert, dass der Kreislauf funktioniert, dass du nicht stirbst, das ist nur, weil Gott dein Leben erhaltet. Wir sind abhängig, wir sind auch begrenzte Geschöpfe. In der Bibel wird das Bild gebraucht, der Mensch ist wie ein Gras. Er blüht am Morgen auf, sieht wunderbar aus, so bis 30 und nachher geht es hinten runter. Und ich bin jetzt 50 und es fängt an, wehtun. Gell? Und die Haare fallen aus. Beim Duschen ist immer, hat es einen Haar am Boden. Und irgendwann bist du einfach nicht mehr so hübsch. Du kannst froh sein, dass die Frau geheiratet und dich behalten. Das ist normal. Wir sind abhängig. Und weil wir so sind, suchen wir ja die Sicherheit und den Wert und die Bedeutung in der Akzeptanz von anderen Menschen, die aber nur Geschöpfe sind. Das sind nur Geschöpfe. Wenn du kritisiert wirst und eben nicht angenommen wirst von Menschen, das sind nur Geschöpfe. Und jeder von diesen Geschöpfen liegt mal in so einer Holzkiste und wird begraben oder in so einem Druckli und wird irgendwo in ein Mühle gestellt. Das sind nur Menschen. Die können dir nicht Sicherheit geben. Und es sind nicht nur Menschen, es sind vor allem sündhafte Geschöpfe. Gell? Schau, die Lehre von Erbsünde hat nicht der Augustinus erfunden. Das ist einfach nicht wahr. Dass mit uns grundsätzlich etwas nicht stimmt, das ist keine Erfindung von Kirche. Schau doch die Welt an. Wenn wir im Kern gut wären, aus alle so gut meinen. Wie, warum gibt es denn Afghanistan? Krach im Grossen und im Kleinen. Eine der wenigen Lehren vom christlichen Glauben ist die, dass du wissenschaftlich beweisen kannst, dass der Mensch im Kern nicht gut ist. Und es ist ein Geschenk, dass nicht dauernd Krieg ist und nicht überall Geschläge. Der Mensch ist im Kern nicht gut. Wenn du ein Kind hast, ein Baby, wir haben 5 bekommen, von Gott geschenkt, die so liebe Geschöpfe, aber die können uns ziemlich stressen. Und du hast ein Kind und du tust 10 Jahre lang jeden Wunsch dem kleinen Geschöpf erfüllen. Was hast du nach 10 Jahren? Ein kleines Monster. Warum? Weil der Mensch im Kern gut ist? Nein. Egoistisch. Fremd von Gott. Und das ist jeder Mensch. Das gilt auch für Bundesräte. Und weil auch Bundesräte Geschöpfe sind und sündhafte Geschöpfe, können Bundesräte uns letztlich, eine Regierung kann dir, mir, uns nicht Sicherheit garantieren. Die Regierung kann dich nicht vor dem Sterben bewahren. Amen. Du kannst nämlich an etwas anderes als an Corona sterben. Die meisten Leute sterben auf der Welt nicht an Corona, sondern an Krebs, ein Herz-Kreislauf-Problem, ein Unfall. Du kannst jetzt sterben auf deinem Stuhl, jetzt gerade hier. Oder die Steg abgehen, gell, Thomas? Und Gott, dank Gottes Gnade überleben, bewahrt werden. Darum ist das Verlauf Menschen falsch. Seid ihr noch da? Schaut, es geht in den Psalmen. Psalm 41. So Verse, wo das so das persönlich enttäuscht werden. Niemand hat die Hand aufgehauen und dem gesagt, ich bin noch nie von Menschen enttäuscht worden. Das heisst, die sind alle schon enttäuscht worden. Und das tut weh. Und darum sagt Gott, mach das eben nicht, sonst endest du so. Psalm 41, Vers 10. Christus greift das auch auf, beim Abendmahl dort mit dem Judas im Johannesevangelium. Schau mal, auch mein Freund, Psalm 41, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Ein Freund, dem du hast vertraut, kann dir den Rücken zukehren. Tritt mich mit Füßen, Berndeutsch, ein dritter Arsch. Also das ist einfach die Berndeutsche Übersetzung hier. Tritt dich mit Füßen. Ein Freund. Darum ist jede Scheidung so dramatisch. Nicht, ob das darf sein oder nicht darf sein. So, das ist dramatisch. Ein Mensch, den du hast vertraut, tritt mich mit Füßen, mein Freund. Vertrauensmissbrauch. Menschlich eigentlich verständlich, dass man so endet. Gell? Oder Psalm 55, 13 und bis 15. Psalm 55, 13 bis 15. Wenn mein Feind mich schmähte, wollte ich es ertragen. Wenn einer, der mich hasst, groß tut wider mich, wollte ich mich vor ihm verbergen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen, inmitten der Menge. Wenn es mein Feind war, könnte ich es noch verstehen. Aber es ist mein bester Freund. Meine beste Freundin missbraucht mein Vertrauen. Schon erlebt. Darum ist Ehebruch nicht ein Seitensprung. Das klingt noch fast sportlich, gell? Ein Seitensprung. Und da geht Vertrauen in Bruch. Da wird der Bund gebrochen. Darum ist das in der Freundschaft so dramatisch. Der Theo Lehmann zum Beispiel, ein deutscher Evangelist aus Ostdeutschland, der lebt noch nicht mehr lange wahrscheinlich, ist gut über 90, schwer krank, aber hat das so beschrieben. Schau, der hat ja gelebt zur Zeit der Stasi-Zeit in der DDR, Staatssicherheit. Und als dann der Zusammenbruch kam, sind dann die Akten öffentlich veröffentlicht worden und dann hat er gemerkt, dass einer von seinen besten Freunden, der mit ihm ist unterwegs war auf der Evangelisation, wo sie zusammen haben gebetet, war die ganze Zeit ein Stasi-Spitzel gewesen, angesetzt auf ihn. Auch mein Freund. Die Evelyn, von letzter Zeit Evelyn getroffen. Sie sagt, ich komme nicht mehr raus. Mit einer Mischung von Wehmut, von Irritation in den Augen. Wir hatten so ein Treffen vor IG von früher. Wir sind alle gut über 60, Mitte 60, nehme ich an, ist Evelyn. Und die haben mir alle gesagt, du bist so eng geworden, so stur geworden. Und sie sagt, nein, ich bin einfach der geblieben, bei dem, was wir immer geglaubt haben, früher in IG, dass die Bibel wahr ist. Und dass sie Sachen sagt zur Sexualethik. Und die haben sich alle so komisch entwickelt. In unserer aktuellen Situation, in diesem Leben, wie ist das bei dir? Wem vertraust du? Vertrauensmissbrauch. Persönlich, ich muss dir wirklich sagen, ich habe ja auch schon viele enttäuscht. Aber wenn ich in meine IG-Zeit denke, oder an Leute, die mich getauft haben zum Beispiel, die man IG hat geleitet zusammen, wo mir heute jemand sagt, ich bin ein agnostischer Atheist. Und du denkst, hä? Du hast doch Jesus bekannt als dein Herr und König und dein Leben. Agnostischer Atheist. Schau, einfach, es ist einfach so, irgendwann wird jeder Mensch dich enttäuschen, gell? Ist einfach so. Darum ist es falsch, sich letztlich auf die Menschen zu verlassen. Jetzt als Pastor, wenn ich das hier darf, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Jedes Mal, wenn Leute die Gemeinde verlassen, also nicht wegen Zügeln, gell? Oder so. Aber jedes Mal, wenn die Leute die Gemeinde verlassen, aus irgendwelchen komischen Gründen, und sie sagen, aus meiner Erfahrung nie dann wirklich die Wahrheit. Und dann tun sie immer ganz fromm. Das fühlt sich für mich immer an wie eine Scheidung. Eine Art. Man lenkt nicht, man hat es zu wenig gut gemacht, die anderen sind alle viel besser oder so. Und schau, wenn unser Glaube, unsere Sicherheit in den Menschen gründet, werden wir einfach so enden. Das kann doch nicht sein. Und das möchte Gott nicht. Darum, sagt Gott, liebe Gemeinde. Das war jetzt ein bisschen der schwierige Teil, gell? Der Herr sagt, gesegnet aber ist der Mann, die Frau, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der oder die ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Seht ihr da? Unterschied. Das musst du dann rauslesen, was du so enden. Zwei Sachen sind selten. Das zweite ist ein zufriedener alter Mann, ist selten. Was du so einen knochigen... Nein, das lassen wir jetzt. Oder willst du so enden? Solange du hier bist, auf dieser Seite vom Grab. Und das ist offensichtlich möglich. Gesegnet ist der Mann. Der ist wie ein Baum, der sich auf den Herrn am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt. Ohne aufhören, bis Gott sagt, jetzt darfst du heimkommen. Bringt ohne aufhören Früchte. Halleluja. Das sollte uns unsere Gemeinden prägen. Wir sollten so Bäume sein. So Gemeinden, die so gefüllt sind mit so Menschen, weil sie sich eben nicht auf die Menschen letztlich verlassen, sondern auf Gott. So sieht es aus. Ein fruchtbares Leben. Gesegnet im Sinn von Freude, von Frieden, von Zufriedenheit, von Geborgenheit. Und da profitieren auch andere Menschen. Menschen um uns herum merken das, wenn wir Frucht bringen, wenn wir blühen. So wie sie so merken, wenn wir so einen dürren Strauch sind worden. So eine Vogelscheuche. Und das ist möglich. Offenbar ist das hier möglich, auch wenn die Hitze kommt. Wir haben gerade ein bisschen Hitze im Moment, gell? Aber wir haben es gleich noch nicht wie in Afghanistan. Das ist möglich. Warum ist sie wahr, die Sicherheit? Weil der lebendige Gott real ist. Wir glauben ja nicht an ein Dogma. Wir glauben an einen lebendigen Schöpfer von Himmel und Erde. Wo dir sagt, verlass du dich auf mich. Ich bin vertrauenswürdig. Ich bin real. Und ich bin vor allem auch gut. Gott ist unabhängig von den Menschen. Er ist herrlich. Er hat Leben in sich selber. Er ist allmächtig, ewig, allwissend. Und weil er uns liebt, sagt er das, weil er gut ist, verlass dich auf mich. Und ich glaube, je länger ich lebe, je älter ich werde, je mehr ich erlebe von Menschen und mit Gott, desto mehr merke ich, das ist eine ganz existenzielle Grundfrage für uns gläubige Menschen. Ist Gott wirklich gut? Also ich meine richtig gut. Und zwar immer gut. Schon am Anfang ist ja das losgegangen. Eigentlich ist das die Frage, Gott ist nicht wirklich gut. Ich muss ausbrechen, das, was er sagt, ist nicht gut. Er mag mir etwas nicht gönnen. So, ist Gott wirklich gut? Zwei Stellen, die das beweisen. Und darum ist sie wahr, wenn wir uns auf Gott verlassen. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. 5. Mose 32, 4. Er ist wirklich gut, liebe Gemeinde. Und zwar immer. Mit dir auch. In deinem Leben auch. Psalm 33, 4, des Herrn Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, das hält er gewiss. Und jetzt, wenn das wahr ist, wer von euch ist schon enttäuscht worden von Gott? Hand auf. Jetzt fällt es auch von hinten, auch darf ich jetzt als bibeltreuer Christ, nein, das geht, aber wir haben jetzt im Leben, weißt du so. Wir sagen, Gott enttäuscht nicht. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wenn wir uns auf ihn sollen verlassen, wenn er gut ist und sagt, verlass, weich in deinem Herz nicht von mir weg. Das ist ja der Punkt, dass wir im Herz eben nicht sicher sind, ob Gott wirklich gut ist. Ich denke, ein bisschen Hilfe der Menschen. Gott ist schon gut, 95% kann ich schon vertrauen, aber die letzten 5%, dass ich ganz sicher bin, da brauche ich noch, verlasse ich mich besser gleich auf mich oder auf die Menschen. Ob ich wertvoll bin, ob ich angesehen bin, ob ich beliebt bin. Ich weiß nicht, ob genug Liebe ist bei Gott, ich muss mir das noch ein bisschen sichern bei den Menschen auch. Und dann weicht man im Herz von Gott ab, steht da hin, oder wer in seinem Herzen weicht, der endet wie ein Dornstrauch. Und jetzt geht es schon um die Frage, enttäuscht der Gott wirklich nie, oder wie ist denn das? Wenn wir so auf ihn vertrauen. Und im Vers 9 steht, das ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Das meint nicht irgendwie ein bisschen, noch etwas Positives oder Lustiges, sondern das ist tief, eben stimmt mit uns etwas nicht und wir vertrauen eben Gott nicht, dass er gut ist. Und jetzt müssen wir aber wissen, können wir es denn? Ist er wirklich gut? Was meinen wir denn, wenn Christen sagen, Gott enttäuscht nicht? Was meinen die Christen denn? Ich verstehe die Bibel so, dass Gott dem, was er sagt, und dem, was er uns verspricht, immer treu ist. Nochmal. Gott ist dem, was er sagt, und dem, was er uns verspricht, immer treu. Und das hat Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel verstanden, der ja schon umgebracht wurde, noch kurz vor dem Kriegsende, erhängt ist worden. In Deutschland, er hat es so formuliert, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und das ist nicht das Gleiche, gell? Gott ist treu, er ist gut. Weil er gut ist, erfüllt er nicht jeden von deinen Wünschen. Weil das wäre in diesem Fall auch nicht gut für dich. Wenn Gott gut ist und du betest für etwas und überkommst das nicht, ist es besser, dass du es nicht überkommst. Warum wissen wir das? Weil wir glauben, dass Gott gut ist. Es kann unmöglich sein, dass du, wenn du im Himmel ankommst, und eines von diesen Milliarden verlösten Gotteskinder, wie wir denen sagen, wird zu Gott kommen und sagen, Gott, der in dem Moment von meinem Leben hast du mich im Stich gelassen und hast du etwas nicht eingehalten, was du eigentlich hast versprochen gehabt. Und Gott wird müssen sagen, oh ja, das stimmt, das ist mir durch die Latte. Dann ist es keine Minute länger wert, dass du Christ bleibst. So einem Gott zu vertrauen, lohnt sich nicht. Gott ist gut. Und was er verheisst, haltet er ein. Gell? Er hat jetzt einfach nicht verheissen, dass wir nie krank werden. Er hat nicht verheissen, dass wir nie die Stelle verlieren. Er hat nicht verheissen, dass meine Frau sich nie von mir scheiden lässt. Er hat nicht mehr verheißen, dass meine Kinder sich mal nicht abwenden von mir und nicht mehr mit mir zu tun haben, vielleicht wenn ich alt bin oder eben selber unzufrieden, sondern ja, das liegt auch an mir, gell? Gott hat nicht verheißen, dass die Beziehungen immer harmonisch sind. Und dann möchte ich dich fragen, wenn du denkst, es müsste doch immer harmonisch sein, hat Jesus Christus jemals, als er hier gelebt hat, jemals überhaupt irgendeine harmonische Beziehung gehabt? Die Jünger haben ihn nicht verstanden. Die Pharisäer wollten ihn immer umbringen. Am Schluss war er ganz allein. Gott hat nicht Erfolg verheißen, Reichtum, Ansehen. Er hat aber verheißen, dass er bei uns ist. Dass er durchdreht. Und schau, einfach spätestens jetzt, das ist jetzt ein Einschwenk, ein Einschub. Die müssen mich ja nachher nie mehr kommen zum Predigen. Ich weiß nicht, wo ihr... Aber... Das ganze Thema Heilung und Gott will deine Gesundheit. Und wir können alle heilen wie Jesus. Das stimmt einfach nicht. Mal Gott will schon deine Gesundheit. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Du wirst ewig gesund sein, in der neuen Welt. Ich werde dort Bauern dort, das habe ich schon mit Gott besprochen. Ein riesen Bauernhof und einen schönen Traktor und so. Und wir werden ja neue Liebe bekommen. Und einmal wirst du ganz sicher gesund. Das von dem, jawohl, aber nicht jetzt hier schon. Und die lieben Geschwister, wenn sie Geschwister sind, die immer das so propagieren, du kannst gesund werden, jetzt schon. Jesus will jetzt hier deine Gesundheit, dass du nicht an Corona stirbst. Ganz sicher, das will Jesus nie. Und wir können alle heilen wie Jesus. Das stimmt doch einfach nicht. Schau doch die Welt an. Und immer, wenn man sie könnte brauchen, sind die lieben Brüder und Schwestern, dann tauchen sie wieder unter. Jetzt könnte ja jeder, der das behauptet und proklamiert und Seminare anbietet, und reich wird übrigens, by the way, mit diesen Büchern, könnte ja vor jedem Spital einen stehen und sagen, kein Problem, lieber Bundesrat, wir heilen die alle einfach gerade, wenn die kommen. Mit Corona. Warum passiert es nicht? Weil es nicht wahr ist. Und alle die, die von diesem Prophetietrip da, müssen auch wieder ein bisschen abwachen kommen. Entschuldigung, jetzt wird das aufgenommen. Ich habe keinen einzigen von diesen Propheten gehört, der gesagt hat, ihr werdet anderthalb Jahre lang Maske anlegen im Gottesdienst. Stellt euch darauf ein, es wird eine riesige Spaltung in der Gesellschaft, stellt euch darauf ein. Kein einziger hat etwas gesagt von dem. Immer nur so ein bisschen, ja, es wird gut kommen und es wird schön sein. Gott hat es einfach nicht verheißen, gell? Ewige Sicherheit, und es ist auch häufig so, liebe Gemeinde, dass aus den Trümmern von unseren Enttäuschungen werden Stufen her zu mehr Vertrauen in den lebendigen Gott. Nicht? Weil wir dann merken, Gott ist gut, und es wäre auch nicht gut, wenn ich immer gesund bin. Wenn es immer nur erfolgreich wäre. Und es ist nicht einmal so, dass Gott mir das nicht mal gönnen, aber ich mag es nicht vertragen. Leider. Ich würde Wenn bettest du mehr, wenn es dir gut geht oder schlecht? Gell, ist klar. Das, mit uns stimmt einfach etwas schon nicht ganz. Und darum muss Gott uns manchmal einfach ein bisschen sagen, gell, lieber Samuel, du bist noch nicht hier daheim. Und der C.S. Lewis hat es so formuliert, Jeans, der englische Philosoph und Dichter und Bücherautor. Das Gute, Gott gibt uns ja viel Gutes, weil er ist ja gut, er muss ja viel Gutes gönnen. Da redet Gott leise zu uns. Und das Leiden braucht das Megafon. Er sagt, wir sind Pilger hier. Ja, nicht verheißen, dass es immer gut ist. Sonst wären ja nicht alle von den Aposteln umgebracht worden, wenn das so würde stimmen, was gewisse meinen. Also, und es ist Gnade, wenn wir enttäuscht werden, damit Vers 13 praktisch kann werden in unserem Leben, denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Und alle, die dich verlassen im Herz, müssen zu Schanden werden. Denn sie verlassen die Quelle, den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Weil echtes Leben finden wir nur bei Jesus, nicht beim Ehepartner. Nicht bei den wohlgeratenen Kindern, nicht beim Häusli, beim zweiten Häusli, beim Ferienhäusli, beim schönen Auto, beim zweiten Auto, in der Ferien. Das kann doch eigentlich schon nicht sein, dass auch wir Christen uns, also bitte, ich bin ein bisschen, aber uns lassen impfen, damit wir wieder in die Ferien können. Ist das das Ziel vom Leben? In die Ferien zu können? Was sagen wir den Christen in Afghanistan? Wo gerade ihre Häuser müssen zurücklassen. Alles zurücklassen und um ihr Leben kämpfen, nur weil sie Christen sind. Ich will wieder mal in die Ferien kommen. Und wenn ich nicht darf, hat Gott auch seine Verheißung nicht wahrgemacht. Ja, es ist Gnade, dass wir wieder zu dieser Quelle zurückgehen. Gott kennen ist ja eben Leben. Gell? Wie kann ich dem Gott vertrauen? Schau, das geht nur, wenn du immer wieder, da ist ja noch das Kreuz neben dem Baum. Der sehen wir, Gott ist wirklich gut. Er meint es mit uns gut. Nicht nur er meint es gut, er kann nichts ändern, sondern er hat alles da, damit wir ihm vertrauen können. Der Gott ist ja scheinbar weit weg, aber er ist einmal in die Welt hineingekommen, in seinem Sohn. Und Jesus Christus sagt in Johannes 14, 9, zu den Jüngern, zum Philippus, wir möchten gerne den Vater sehen. Wäre das nicht schön, Gott zu sehen? Er ist wirklich gut. Es gibt ihn wirklich. Und Jesus sagt dann, wer mich sieht, der sieht der Vater. Wer mich sieht, den sieht der Vater. Du musst auf Jesus schauen. der siehst du, wie Gott wirklich ist, auch für dich. Und auch Jesus, der am Kreuz gestorben ist, für dich. Deine Strafe trägt für das, was wir eben in unserem Herz uns abgewendet, auf Menschen vertraut und nachher das Gefühl, jetzt habe ich das Recht, unzufrieden zu sein und so ein bisschen stachelig zu werden und mich zurückzuziehen. Nein, du hast kein Recht und wir sollen Menschen lieben. Jesus ist für uns gestorben, der, wo wir innerlich uns abgewendet, wo uns das, was die Menschen über uns sagen, ist wichtiger als das, was der lebendige Gott über uns sagt. Und er sagt dir, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist angenommen. Manchmal glauben wir es einfach nicht, gell? Jesus ist für uns gestorben, dass er uns zurück kann zum Vater führen. Und das wünsche ich dir, dass du ganz neu kannst dein Vertrauen auf den Gott setzen, der seine Vertrauenswürdigkeit hat, da an diesem Kreuz bewiesen. Denn Jesus ist auferstanden. Mach das heute, wenn du es noch nicht hast, das erste Mal. Und in unserem ganzen Leben geht es darum, damit wir so, das liegt schon an uns, oder? Was wollen wir sein? Immer wieder uns Gott zuwenden. Und gerade dort, wo es eben schwierig ist, dort wird es eben schwierig. Und dort ist gerade der Test. Und ich habe in meinem Leben müssen feststellen, ganz persönlich, das hat mich manchmal schon existenziell irritiert, weil eben so Leute mich haben enttäuscht, auch im Glauben haben enttäuscht. Wir regen die Nase müssen auch sagen, Samuel, jetzt hast du dich wieder zu fest auf Menschen verlassen. Anstatt auf Gott. Gell, die Enttäuschung tut weh, wir finden das in den Psalmen, mein Freund, da darfst du mal brüllen, da darfst du mal traurig sein. Aber letztlich nicht an Gott verzweifeln, sondern das braucht als Umkehr, dass wir neu zu Gott gehen und sagen, Herr, ich will mich auf dich stützen. Wenn du das noch nie hast gemacht, mach das das erste Mal. Wende dich dem Jesus zu. Das ist nicht kompliziert. Gell? Das ist nicht eine grosse Frage von Theologie. Wie passt das Leiden und die Liebe Gottes zusammen? Ich gehe zu dem Jesus. Er ist da. Er wartet auf dich. Ich möchte euch zum Schluss etwas lesen und dann noch beten vom Präsidenten von Tansania. Der ist im März gestorben von diesem Jahr. Aber ich würde mir wünschen, mindestens ein Bundesrat würde so mal etwas rausgeben. Stellt euch vor, der Alain Berset würde Folgendes sagen. Ich bitte euch, meine christlichen Brüder und Schwestern und meine schweizerischen Brüder und Schwestern, tansanischen Brüder und Schwestern. Lasst uns die Angst vor Corona besiegen, wir werden weiterkommen. Wenn Gott beschließt, dass deine Zeit gekommen ist, wirst du auch ohne Corona von uns gehen. Auch wegen Malaria, da merken wir den afrikanischen Kontext, auch wegen Malaria kannst du von uns gehen. Auch wegen Krebs kannst du von uns gehen. Auch wegen eines Autounfalls kannst du von uns gehen. Auch wenn du nur spazieren gehst, kannst du von uns gehen. Deshalb ist diese Zeit die Zeit, in der wir wirklich zu Gott beten müssen. Und wenn es dann ganz schlimm wird und das Schlimmste eintrifft, wo du denkst, da ist mir eine Witwe unserer Gemeinde so ein Vorbild. Die hat vor 2,5 Jahren ihren Mann innerhalb von einer Woche verloren. Ein kleines Mädchen ist zurückgeblieben und sie. Das Mädchen 2,5. Ich durfte vorletzt in einem Gottesdienst ein Interview dürfen machen über das Witwensein mit ihr und noch älteren Witwe. Und sie hat gesagt, Samuel, in diesem Interview oder uns als Gemeinde, es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr, wir können nie tiefer als in Gottes Hand gehen. Es ist wirklich wahr. Gell? Darum wende ich dem Gott zu. Ich bete jetzt noch zum Schluss. Herr Jesus, wir bitten, dass du Glauben wächst in unseren Herzen und uns überführst an dort, wo wir in unseren Herzen sind abgewichen und die Sicherheit bei Menschen haben gesucht. Die Sicherheit auch darüber, ob wir liebenswerte, bedeutende Menschen sind. Wo wir unser ganzes Leben abhängig gemacht von unserem Ehepartner, von unseren Kindern, von den Eltern, von Freunden, von der Gemeinde, von der Gemeindeleitung, von der Regierung. Herr, und Menschen können uns keine Sicherheit geben. Daran hast du uns erinnert heute Morgen durch dein Wort. Und wir beten das nicht, Herr, in einem rebellischen Geist. Wir merken, dass wir begrenzte Geschöpfe sind und wir bitten, dass du uns allen hilfst, uns ganz neu auf dir zu vertrauen von Herzen. Gerade denen, die du Wünsche nicht erfüllt hast, die enttäuscht sind über gewisse Sachen. Hilf uns, Herr, dass wir sehen, dass was du uns wirklich hast versprochen, dass du mit uns bist, uns durchdrehst und dass du in Christus uns mehr hast gegeben, als Himmel und Erde uns jemals könnten sein. Ich bitte, dass du uns hilfst, so Bäume zu sein, die die Wurzeln bei diesem frischen Wasser auf Frucht bringen, auch wenn die Hitze kommt vor Krankheit, vor Einsamkeit, vor Bedrängnis, aber dass wir Frucht bringen können, weil wir geborgen sind in dir, dürfen Menschen lieben und nicht darauf warten, dass wir geliebt sind, dürfen Menschen annehmen und nicht darauf müssen warten, dass wir angenommen werden. Herr, hilf uns, hilf dieser Gemeinde hier, dass sie darf so ein Garten sein von Bäumen, der einfach anzieht, weil da etwas anderes ist als in der Welt. Danke für dein Heil, Herr Jesus, und für deine Treue. Amen.